Wir werden heute den Abschnitt im Jesaja-Propheten weiterlesen. Und es sind ja immer größere Abschnitte, nicht so Vers-für-Vers-Betrachtungen, weil das auch ja sehr umfangreich ist, sich oft was wiederholt oder auch gar nicht möglich ist, das zeitlich so einzuteilen, dass man das thematisch nicht so aufarbeiten kann, dieses Buch. Wir werden aber heute in dem Abschnitt Kapitel 24 bis 27, das sind vier Kapitel, doch über das überschreiben können als ein Hauptgedanke, der jetzt hier in diesem Abschnitt auch vorherrschend ist. Und das ist das Ende dieser Zeit. Hier, wenn wir das jetzt als ja von der Endzeit reden, von Jesus, von unserem Themen, wenn wir mal über die Endzeit sprechen, glaube ich, ist das ein wichtiger Begriff, dass wir dem mit dem Ende nicht jetzt das Ende der Menschheit verstehen, sondern das Erste, was zum Ende kommt, ist der Zeitlauf. Das heißt ja, ein bestimmter Zeitspanne, in der ja Gott seine geistliche Gesetze fördert, seine Gesetze bestimmt. Das heißt, betrifft ja dann vieles, wie Gott zu den Menschen redet in dieser Zeit, wie die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist, wie wird der Mensch in dieser Zeit gerettet, wie offenbart sich Gott im Leben eines Menschen. So hat es in der Menschengeschichte immer unterschiedliche Zeiten gegeben. Und wenn wir heute in diesem Kapitel über die Endgeschichte dieser Zeit, dann bedeutet das genau unser Zeitalter, nennen wir von der Heilszeit das Heilszeit der Gnade. Und das wird ein Ende haben, aber das bedeutet noch nicht das Ende des Lebens auf dieser Erde. Das ist die Zeit, so wie die jetzt ist. Ein Merkmal dieser Zeit ist ja, so wie Jesus mal sagte, zwischen dem Weizen und Unkraut, er lässt das nebeneinander wachsen. Die Sonne geht über Gerechte und Ungerechte. Das sind Merkmale von unserem Zeitalter. Das natürlich verleitet uns Menschen, da falsche Schlüsse zu ziehen draus. Aber das wird dann anders sein. In dem kommenden Zeitalter wird eine andere Weltordnung sein. Jetzt scheint ja das auch so, und die, glaube ich, die Mächtigen dieser Welt sind ja auch in der Meinung, dass sie die Geschicke der Erde regieren. Und in der kommenden Zeit, dann wird das anders sein. Da wird Jesus regieren, und das wird jeder wissen. Und das wird jeder akzeptieren. Und heute werden wir in diesem Abschnitt auch so eine, ja, ein Begriff lesen, der war mir noch nie aufgefallen, im Sinne, dass die Decke, von der Paulus spricht, die über das Volk Israel in diesem Zeitalter ist, dass sie den König nicht erkennen, dass sie den Messias verkennen. Die gleiche Denke hängt auch über die Menschheit, sagt Jesaja. Und deswegen soll uns das auch nicht wundern, dass es wird nicht erkannt, das wird nicht gesehen, dass Gott regiert, dass Jesus der Messias ist. Und das sind Einzelne, die er dann ruft aus der Welt und die das dann erkennen. Also darüber wird in diesen vier Kapiteln es hauptsächlich gehen, über das Ende dieser Zeit, das heißt, das endet im Gericht, Das kennen wir aus dem Neuen Testament, aus der Zeit der Trübsal. Und so, bevor das Reich Gottes aufgerichtet wird, muss erst das Gericht der Trübsal über die Erde kommen. Und so wird Jesaja das hier auch sehen, immer wieder erwähnen. Ein deutlicher Hinweis, dass es auch nicht die Zeitgeschichte von König Hiskia ist und nicht die Zeitgeschichte im Leben von Jesaja, sondern die Zukunft, bestätigt uns die wiederholte Verwendung des Wortes an jenem Tage. 7-mal wird das hier in diesen 4 Kapiteln erwähnt, an jenem Tage. Jener Tag ist immer ein, oder in den meisten Fällen, ein Hinweis auf das Ende des Zeitalters, dass dieser besondere Tag eine andere Zeitgeschichte bringt, eine andere Zeit in diese Welt. Und wir werden in diesem Abschnitt auch gerade merken, dass die Gotteslehre, so wie wir das mit einem anderen Wort sagen, die Theologie der Apostel, also die Lehre der Apostel über das Heil, über das Leben, über Gott, dass die sich doch sehr stark auf den Aussagen der alttestamentlichen Propheten gründen. Was sie nicht unbedingt sagen, dass sie jetzt das Alte Testament zitieren, wenn sie Aussagen machen, aber man merkt das einfach an der Sprache. Die gründen sich jetzt auf die prophetischen Worte auch vieles von Jesaja. So lesen wir in Kapitel 24 dann das Ausmaß diese Katastrophe, dass der Trübsal, wenn wir das mit anderen Worten nennen würden, das ist hier ja bis praktisch bis 18 und 20 wiederholt sich das noch einmal mit einem kleinen Einschub. Also wenn jemand gedenkt vielleicht, dass es eine Möglichkeit gibt, dem Ganzen zu entfliehen und war das mal so, so gingen Gedanken unter den Gläubigen auch. Man muss sich irgendwo für diese Zeit begeben in die Welt, wo es nicht Computer gibt, wo man nicht ablesen kann, wo man keine Chips haben wird und sich so von dem ganzen Ablauf schützen. Aber mir scheint so gerade, dass Jesaja das hier alles verwirft und sagt, das Ausmaß ist so groß, das trifft alle, überall. Siehe, der Herr leert das Land aus und verödet es. Und er kehrt seine Oberfläche um und zerstreut seine Bewohnheit. Und wie dem Volk, so ergeht es auch dem Priester. Wie dem Knecht, so dem Herrn, wie der Magd, so auch ihrer Gebieterin. Wie dem Käufer, so dem Verkäufer, wie dem Verleiher, so dem Entleiher, wie dem Schuldner, so auch dem Gläubiger. Also die Gegensätze der Schichten, der Menschen, die werden hier alle umfasst, damit man weiß, hier gibt es keinen Unterschied. Das trifft einfach die gesamte Menschheit. Das Land wird völlig ausgeleert und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Das sind dann immer so Bestimmungen, dass Gott sich auch dahinter stellt und sagt, es ist mein Wort, ich habe es gesprochen und ich stehe auch dahinter. Hinter diesem ganzen Ablauf. Es ist mehr als nur ein einzelnes Volk. Es betrifft die Erde, das ganze Zeitalter. Was wird sich ändern? Es wird sich ändern, alles, was in der Beziehung zu Gott, Gott betrifft. Und wie er das so in den Versen 18 und 20 sagt, und es geschieht, wer vor der Stimme des Grauens flieht, fällt in die Grube. Und wer aus der Grube heraussteigt, wird im Garn gefangen. Denn die Fenster in der Höhe öffnen sich und es erbeben die Grundfeste der Erde. Die Erde klafft auseinander, die Erde zerbricht, die Erde schwankt hin und her. Die Erde taumelt wie ein Betrunkener und schaukelt wie eine Nachthüte. Und schwer lastet auf ihr ihre Übertretung. Und sie fällt und steht nicht wieder auf. Das heißt, es ist kein Entrennen. Man läuft nicht einfach irgendwo hin und verbirgt sich in irgendeinem Land, wo es das nicht gibt. Das ist hier gar nicht denkbar. Das ist ein Gericht Gottes und da verbirgt sich ein Mensch nicht einfach irgendwo im Urwald. Einmal kommt hier dazwischen die Freude aus der Ferne als ein kurzer Einschub in dieses Ende, in dieses Gericht, wodurch die ganze Erde geht. Jene werden ihre Stimmen erheben und werden jubeln. Über die Majestät des Herrn jauchzen sie vom Meer her. Darum gibt dem Herrn Ehre im Osten. Auf den Inseln des Meeres, dem Namen des Herrn und des Gottes Israels. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge, Herrlichkeit dem Gerechten. Hier schiebt Jesaja das so mit hinein, mit dem Wissen und mit der Betonung auch, dass es diesen Überrest geben wird, der sich über dieses Gericht sogar freut, der dahinter steht. Das sind Menschen, die Gottes Wege bejahen. Und deswegen ist das auch eine geistliche Übung, denke ich, für uns immer, dass wir die Wege Gottes bejahen, uns darin üben. Denn hier gibt es das auch, mitten in diesem vernichtenden, nicht, aber strafenden Urteil Gottes, erheben sich Stimmen, die danken, die jubeln, die sich freuen und Gott erheben in dieser Zeit. Und dann erwähnt er hier noch ein Heer aus der Höhe. Das ist der nächste Abschnitt, was nicht weiter ausgeführt wird. Jetzt noch eins weiter. Was nicht weiter ausgeführt wird, das Heer der Höhe und die Könige der Erde. Was aber so im Buch der Offenbarung wahrscheinlich doch deutlich wird von dem Abgrund oder den gefangenen Engeln die Rede sein kann. Und das wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr heimsuchen, die Herrscher der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf Erden. Das sind zwei Machtbereiche, die ja auch sichtbar ihre Spuren hinterlassen in den Geschicken der Erde. Das sehen wir immer an den Königen, auch zu alten Zeiten und auch jetzt in der Weltgeschichte, dass die doch vieles bestimmen. Und wie auch die, ja, das geht ja jetzt sehr viel um spannende Fragen immer so, welche Verantwortung haben Herrscher in der Welt? Welche Verantwortung nehmen sie auf sich? welche Geschicke lenken sie? Und hier erwähnt Jesaja, dass es Mächte gibt in der Höhe und Könige der Erden. Und wir lesen das ja auch im Buch der Offenbarung, gerade über diese Zeit, über die Zeit der Trübsal, dass ein Teil der gefallenen Engel jetzt schon in der Gefangenschaft ist und nur auf das Gericht noch wartet. Und ein Teil der gefallenen Engel auch später mit dem Gefangennahme des Satans in die Gefangenschaft geführt werden. Und es kann sein, dass er auch darüber hier spricht, dass es Mächte sind der Finsternis, die in der Luft herrschen, so wie Apostel Paulus das auch begründet. Und so versteht man auch, dass sie doch auch die prophetischen Bücher des Alten Testaments sehr viel Offenbarungen enthielten, die die Aposteln dann auch immer wieder in ihre Lehre, in ihre Erkenntnisse mit hineingenommen haben. Also die Engelwelt und die Menschenwelt, die wird zu der gleichen Zeit das Gericht erfahren. Die Engelwelt, die gefallene Engelwelt und die Menschenwelt, die wird zur gleichen Zeit gerichtet. Denn in dem neuen Reich Gottes, in der Endgeschichte dieser Zeit, wenn die neue Zeit Gottes anbricht, da muss erst das Gericht geschehen sein. Es muss erst gereinigt und geläutert werden. Und so sieht er dann auch in Vers 23 den Thron Gottes alleine stehen, als etwas Bleibendes, Festes und uns auch sehr, denke ich, viel Hoffnung gebender Triumph. Die letzte Handlung, so wie hier gesagt ist, ist dann nicht, dass es nicht um die Vernichtung der Menschen geht, sondern es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden, denn der Herr, der Herrscharen, herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Sind so alles Begriffe, Geschwister, wenn wir die mit dem Buch der Offenbarung vergleichen und daran denken, dass es einen Thron Gottes gibt und da sitzen 24 Ältesten und sie beten an und legen ihre Kronen hin und dass wir diese Wortwahl hier wiederfinden, das ist schon eine sehr tiefe Verwurzelung der ganzen Glaubenslehre in den prophetischen Worten des Alten Testaments. Und allein Gottes Thron ist der Herrschende, der Regierende. Und so merken wir, jetzt kommt Jesaja aber wieder zurück und wird wieder über Gericht sprechen, obwohl er schon in seine Ausführung und Freude dann bei dem Thron Gottes ist, bei der Vollendung, wenn das alles vorbei ist, wenn das die Herrlichkeit Gottes herrscht. Und das freut ihm auch und da ist der Jubel bei ihm noch nicht verhallt. In Kapitel 25, dann sagt der Herr, du bist mein Gott, ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen, denn du hast Wunder gewirkt. Ratschlüsse von fern, Treue und Wahrheit. Und dann denken wir, glaube ich, jetzt auch an die Worte von Apostel Paulus, als er über die Ratschlüsse Gottes nachdenkt, im Römerbrief sie ausführt, dass er gar nicht anders kann, als er auch so zu einer Anbetung kommt, dass er staunt darüber, oh, welche Weisheit und Tiefe und der Erkenntnis und Weisheit Gottes. Und so ist es auch bei Jesaja hier. Er staunt hier über die Ratschlüsse Gottes. Und erwähnt hier aber auch im Vers 4 noch einmal, auch für die Leidende des heutigen Tages, als ob so ein Einschub und sagt ihnen, da ist Gott immer mit einer großen Fürsorge da. Denn du hast eine Festung gewesen dem Geringen, eine Festung dem Armen in seiner Bedrängnis, eine Zuflucht vor dem Regensturm, ein Schatten vor der Glut, denn das Schnauben der Gewalttätigen war wie ein Regensturm gegen eine Mauer. So erwähnt er das, dass Gott auch in der Zeit unseres Lebens das Niedrige erhebt und das Gewaltige zur Seite setzt oder dem Niedrigen Schutz gibt. Und dann erinnert man sich natürlich gerne an solche Worte, die Apostel Petrus dann auch in seinem zweiten Brief erwähnt. Und man merkt dann auch, dass der Geist Gottes sich mit Worten bedient in den Mund der Apostel, die die Propheten schon vorher gesprochen haben. So weiß der Herr, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten und die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, damit sie bestraft werden. Das ist fast der gleiche Wortlaut wieder. So merken wir, in welchem tiefen Zusammenhang das Werk Gottes sich offenbart und die Apostel ihre Grundlage in dem Alten Testament haben. Und so kommt hier Kapitel 25, es geht ja jetzt um das Heil der Völker. Dann haben wir den Abschnitt von 6 bis 9, da gibt es ein Freudenfest mit sehr viel schmackhaften Worten wird das beschrieben, wie das sein wird, dieses Fest der Freude. Und der Herr der Herrscher wird auf diesem Berg allen Völkern ein Festmahl von Festspeisen bereiten. Ein Festmahl von Hefeweinen, von markigen Fettspeisen, geläuterten Hefeweinen. Und er wird auf diesem Berg den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Das war mir so eine gute Erklärung für das Verdeckte. Ich dachte immer so, es steht in der Bibel so, dass das Volk Israel eine Decke über sich hat und die sehen die Herrlichkeit noch nicht und wenn diese Decke weggenommen ist, dann werden sie das erkennen. Aber Jesaja sagt, auch über die Völker, über die Nationen ist diese Decke. Sie sehen die Herrlichkeit nicht. Aber dann, wenn der Herr sich versammeln wird zu diesem Freudenmahl, zu der Segnung der ganzen Erde, für das Heil der ganzen Völker, dann wird diese Decke weg sein von den Völkern. Da wissen sie, wo Segen herkommt, warum was geschieht, wie es zusammenhängt, wie Gott sich da offenbart. Die Decke über die Nationen wird auch weggenommen werden. Heute lesen wir in 1. Timotheus, dass es ein Geheimnis ist, der Gottseligkeit. Und deswegen bleibt es auch so vielen verborgen, glaube ich. Das ist dann auch nicht so zum Wundern. Denn dieses Geheimnis der Gottseligkeit ist ja auch ein Geheimnis, wie Gott das offenbart, dass der Mensch es sieht, erkennt, annimmt. Vernichtet wird der Tod sein in dieser Zeit. Und so verstehen wir auch die Zeit des tausendjährigen Reiches. Und auch hier wieder, glaube ich, ist das, was Paulus im Korintherbrief über die Auferstehung spricht, Kapitel 15, Vers 55, dass es ein Zitat aus Jesaja ist. Verschlungen ist der Tod in dem Sieg. So hat auch Jesaja das hier ausgesprochen. Der Pfad der Gerechten ist gerade. Du bahnst gerade den Weg des Gerechten. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfaden der Gerechten. Anders, Kapitel 26. Und an jenem Tag wird man sprechen, siehe da, unser Gott, auf dem wir harrten, dass er uns retten würde. Das ist der Herr. auf dem wir harrten. Lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner Rettung, denn die Hand des Herrn wird auf dem Berg ruhen und Moab wird unter ihm zertreten werden. Das ist der Tag, an dem der Tod verschlungen wird. Vers 8, den Tod verschlungen, verschlingt er für immer. Und der Herr wird die Tränen von jedem Angesichte abwischen und die Schmach seines Volkes wird er wegnehmen von der ganzen Erde, denn der Herr hat es geredet. Und so merken wir diese gewaltigen Worte der Auferstehung, die hat Jesaja schon ausgesprochen und gesagt, er wird den Tod verschlingen für immer. Genauso sagt Paulus das später. Vom Weinen kommen sie zur Freude. Und so kommt auch die Ermutigung für die Unterdrückten an den Versen 9 bis 12 und in dem Kapitel 26. Da erwarten die Frommen was. Sie erwarten den Herrn, wie er hier, wie wir schon gelesen haben, auf dem Pfad der Gerechten haben wir dich erwartet. Der Pfad der Gerechten ist gerade. Du bahnst gerade den Weg der Gerechten. Ja, wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte, nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis. In diesem Kapitel ist auch viel aus den Psalmen, so es sind so Ausdrücke und Sprache der Psalmen zu hören. Und er sagt hier in Vers 2, öffnet die Tore, das Einziehe eine gerechte Nation, die Treue bewahrt. Und wir merken so, dass es hier auch eine Spannung ist in dem Gedanken der Gerechten. Und Jesus, glaube ich, hat das auch aufgefangen, ja, mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Wie kann Gott da gerecht sein, wenn wir die Hitze des Tages erduldet haben, die Hitze des Tages hinter uns gebracht haben, die ganze Zeit ihm dienten und treu waren und er schenkt den anderen genau das Gleiche. Als ob die Gerechten hier sich diese Fragen stellen und diese Fragen auch nicht ganz beantwortet bekommen und doch, dass Gott sagt, es ist meine Hand, ich öffne die Tore und da sollen die Gerechten sich mitfreuen. Das ist, als ob so eine Sprache oder die Erwartung der dass die Gläubigen, wir als gläubige Menschen heute auch nicht immer das ganz wahrnehmen, wie Gott das schafft, wie Gott Gerechtigkeit schafft, wie er Gerichte macht und wie er die Türen öffnet, wem er die Türen öffnet. Und doch sagt er in Verse 13 und 15, die Hoffnung ist unseres Gottes. Und spricht einen Bereich ein, wo keine Hoffnung ist, wo Tote sind, das Totenreich. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollendet. So kommen die Frommen dann doch zu diesem Schluss und sagen, auch wir dürfen ja gar nicht sagen, du musst uns was geben, sondern wenn wir in dieses Tor hineingehen, dann ist es deswegen, weil du unsere Werke vollendet hast. Und das ist, als ob so eine Reife, zu der die Frommen hier kommen und obwohl sie erstmal sagen, wir haben dich erwartet auf dem Wege deiner Gerichte, aber jetzt merken wir, vollendet hast du unsere Werke. Alle brauchen Gnade Gottes. Und wir wollen uns hier auch von dem Gleichnis von Jesus immer wieder neu beeinflussen lassen, beeindrucken lassen, dass er sagt, Freund, ich habe dir doch nichts weggenommen, wenn ich dem anderen gnädig bin. Lass mir das doch tun. Die Hoffnung im Schatten des Todes, wo nichts Menschliches mehr zu hoffen ist. Herr, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht. Außer dir, durch dich allein, gedenken wir deines Namens. Tote leben nicht auf, schlafen, Schatten stehen nicht auf. Darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und hast ihre Erinnerung an sie zunichte gemacht. Das wissen sie. Da ist nichts, was Hoffnung gibt. Hoffnung ist allein bei Gott. Und du hast die Nation vermehrt, Herr. Du hast die Nationen vermehrt. Du hast sie verherrlicht. Du hast hinausgerückt die Grenzen des Landes. Also da, wo es unmöglich war, wo nichts Menschliches mehr geht, da hat Gott Leben geschaffen und hat sich ein Volk erweckt. Herr, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht, als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet und wie eine Schwangere, die dem Gebären nahte, sich windet und sich schreit in ihren Wehen, so sind wir, Herr, fern von deinem Angesicht. Wir gingen schwanger, wir wandten uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Land nicht. Und die Bewohner des Erdkreises sind nicht gefallen. Oder mit anderen Worten, es wurden keine Bewohner der Erde geboren. Also wir können nicht Leben schaffen. Wir können nichts bringen. Das Totenreich ist hoffnungslos für uns. Da sind wir alle machtlos. Und es war kein Weg, nur der geschützte Überrest. Und so kommen wir zu Vers 20 und 21. Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächter und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergeht. Denn siehe, der Herr tritt hervor aus seiner Stätte, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. So schützt Gott in diesem Gericht den Überrest. Das heißt, es ist auch wieder Gottes Hand, die Schutz bietet. Und hier der Prophet fragt sich hier, als ob, wie soll da noch jemand bleiben? Wie wird das alles gehen? Bei so einer Hoffnungslosigkeit, wenn wir alle nichts können, wenn wir alle versagt haben, wenn wir alle aufgeben müssten, dann sagt er, geh in die Kammer und verschließe die Tür. Und so ist auch der Glaube der unserer Gegenwart, Geschwister, wir vertrauen nicht auf uns. Und wenn wir auch so gerne hätten und sagen konnten zu den Menschen, kommt, hier ist eine Gemeinde, hier ist die heile Welt, das können wir nicht. Wir haben die nicht. Und doch haben wir Hoffnung, Geschwister, weil wir auf den Herrn hinweisen können. Das sind jetzt nicht fromme Ausreden, das merkt man hier in diesem ganzen Kapitel. In dieser ganzen Situation, der Mensch hat hier nichts aufzuweisen. Er ist hier abhängig auf Gottes gnädige Hand. Und in dieser Abhängigkeit können wir heute aber auch viel Hoffnung vermitteln, dass wir auf den ewigen, lebendigen Gott hinweisen, bei dem Hoffnung ist, bei dem Leben ist und dass er auch in diesem Gericht, in diesem Ende dieser Zeit, wenn das Ende dieser Zeit kommt, dann bedeutet das noch nicht, dass Ende und Vernichtung da ist, sondern da entsteht ja die neue Welt Gottes. Und deswegen predigen wir nicht Weltuntergang und nicht Hoffnungslosigkeit, sondern wir predigen Gottes neue Welt, in der Gerechtigkeit herrschen wird. So sagt er das, so spricht das Neue Testament. So nehmen sie Worte aus dem Munde der Propheten, die das vorher so gesagt haben. Das Ende dieser Zeit ist eine Frage der Ehre Gottes. Es geht gar nicht darum, wie verdienen wir uns was. Es geht alles um Gottes Ehre. Die wird er wiederherstellen. Die soll wieder sichtbar werden. Die soll von allen Menschen anerkannt werden. Und er allein soll der Anbetung würdig sein. Gott bestimmt, wie eng die Tür ist und wie offen die Tür ist. Wir wollen auch ihm hier zuschauen und uns üben in der Dankbarkeit, wenn er uns die Tür öffnet. Es gibt Hoffnung dafür, für Menschen nichts zu hoffen ist. So wie in dem Totenreich. David betet genauso, sagt Gott, die Toten, die ehren dich nicht. Das heißt, für uns Menschen ist da nichts zu machen. Wir stehen jedes Mal vor einem Sarg, hoffnungslos überfordert. Wir können nicht Leben schaffen. Und dann sagt Jesaja, aber deine Toten, die werden leben. Und das ist, was uns immer wieder Hoffnung gibt. Gott greift da ein, wo es menschlich unmöglich ist. Und er spricht im Kapitel 27 noch über das Maß, dass er zu Israel sagt, vielleicht wunderst du dich, dass ich das Maß nicht immer voll ausgeführt habe in meinem Zorn, in meinem Gericht, in meinem Handeln mit dir. Hast du dich vielleicht oft gewundert, dass ich so gnädig war? Gott bestimmt das Maß. Auch das wollen wir in seine Hand lassen. Wir werden beten und damit abschließen. Lass uns dazu aufstehen.